Zeig uns dein Depot, geht in die nächste Runde, diesmal mit Daniel Kort, besser bekannt als der Finanzrocker. Und ich bin unglaublich froh, dass ich die Zeit genommen habe, heute mit mir zusammen dieses Video zu drehen. Hi Daniel.
Hi Richie, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du wieder mal in Deutschland bist. Wir haben gerade im Vorfeld festgestellt, unbedingt gut ist das Internet hier auch nicht. Da war bei mir ein kleiner Fehler drin. Aber jetzt läuft's und wir können einfach mal schauen, wie deine Geschichte zum Geldanlegen sich entwickelt hat. Im Vorgespräch hast du gesagt, du bist eigentlich schon total lange an der Börse beschäftigt, allerdings mit falschem Produkt. Wie kamst du denn das erste Mal in Kontakt mit Börse?
Ja, das erste Mal in Kontakt kam ich tatsächlich in der Bank und ich habe Geld geerbt und bin dann in die Bank gegangen, wo das angelegt war und habe mir dann diverse Produkte andrehen lassen, unter anderem einen Dachfonds, der ja in der Finanzkrise ordentlich runtergegangen ist und sich danach nicht wieder erholt hat. Und das hat dann dazu geführt, dass das Ding liquidiert wurde nach 6 Jahren, also 2013. Und das war so der Moment, wo ich dann gesagt habe, ich nehme mein Geld in die eigenen Hände. Und das war bis heute die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
Vielleicht an alle, die sagen, Dach, was? Dachfonds ist einfach ein Fonds, in den andere Fonds reingepackt werden, dass man dann möglicherweise noch mehr Gebühren einkassieren kann. Wobei manche Dachfonds auch dann auf die Fondsgebühren des eigenen Fonds drin verzichten. Aber nichtsdestotrotz sind da manchmal Zusammenstellungen drin, die man im Nachhinein sagt, echt, jetzt müsste es so sein. Schade, dass es natürlich wahrscheinlich ordentlich gekostet hat, aber gut, dass du dabei geblieben bist, weil für viele ist es auch entscheidend, man kann nicht von vornherein an der Börse als Profi agieren. Man wird einfach ein gewisses Lehrgeld zahlen müssen. Und je weniger Lehrgeld es ist, je besser ist es, weil man einfach mal auf mehr Kapital setzen kann. Als erstes schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz deine Kapitalverteilung, deine Asset Allocation an. Da fällt natürlich ganz klar auf, recht viele Einzelaktien. Also der Sprung von Dachfonds, ich mach nichts selber, war da direkt zu Einzelaktien oder bist du über die ETFs gekommen?
Ursprünglich bin ich tatsächlich in Einzelaktien investiert gewesen. Es waren so die ersten Schritte, die ich gemacht habe. Danach kamen circa ein Jahr später die ersten ETF-Sparpläne. Die laufen bis heute. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Also ich habe mit Einzelaktien zwar begonnen, aber das war immer nur ein kleiner Teil im Portfolio. Das ist in den letzten Jahren ordentlich angewachsen. Und daher kommt jetzt auch diese hohe Prozentzahl von 63%.
Wir werden uns nachher mal anschauen. Wichtig ist natürlich auch die Aufteilung der Branchen. Aber ist jetzt diese Zusammensetzung weit über 60% Einzelaktien für dich, was du sagen kannst, ich habe jetzt gelernt, damit zu leben, ich habe gelernt, mit Schwankungen umzugehen, oder würdest du sagen, ist zu viel oder nee, ich gehe vielleicht noch weiter nach oben und ziehe nach irgendwann nächstes Jahr auf 80% hoch?
Nee, also letztendlich muss ja das Ziel für mich sein, dass ich gut schlafen kann mit der Geldanlage, das ist eigentlich das Wichtigste bei der Geldanlage und momentan kann ich gut damit schlafen, aber es hat natürlich Jahre gebraucht, bis das soweit war. Ja, also 2020 im Corona-Crash, da ist mein Portfolio natürlich ordentlich nach unten gegangen. Da war dann einmal so ein Jahresgehalt komplett weg. War zum Glück nur ein Monat, aber ich war relativ ruhig und konnte auch gut schlafen. In diesem Jahr war ich noch entspannter und also ich werde es jetzt nicht noch höher machen vom Risikograd. Aber das ist so das Portfolio, wie ich mir das auch künftig vorstellen kann.
Wenn du dieses Jahr entspannter warst, das heißt dann ganz klar, du hast nicht zu viel Tech-Werte drin gehabt, weil sonst wäre es ja wahrscheinlich nicht ganz so entspannt gewesen. Das spricht natürlich genau dafür, was wir nochmal sehen werden, ist einfach die Aufteilung, welche Branchen du verwendest oder wo du investiert bist. Betriebsvermögen als Selbstständiger, natürlich gehört das auch mit rein. Du hast einen riesen Vorteil, dass ein großer Teil von dem Betrieb, von deinem Unternehmen natürlich auch sich mit der Geldanlage beschäftigt, also Hobby und Beruf in eins zusammengepasst. Chapeau, sehr gut. ETFs, ich meine, wenn du schon 63% in Aktien hast, warum packst du nochmal ETFs dazu? Hast du da irgendwelche Länder oder Branchen, wo du sagst, da möchtest du nochmal Sondervermögen, Geld reinschieben, weil du einfach nicht mit Einzelaktien nicht beschäftigen willst?
Ja, tatsächlich die dritt- oder viertgrößte Position in meinem Portfolio, das ist ein MSCI World ETF. Ich habe seit 2014 den Sparplan und habe auch den Emerging Markets über Jahre bespart. Und von daher, das ist so der größte Batzen. Aber ich habe darüber hinaus auch ein Themen-ETF-Portfolio angelegt Anfang letzten Jahres. Und das kam natürlich in diesem Jahr genauso unter die Räder, weil ich da natürlich auch Tech-Werte drin habe. Ich habe da Cloud Computing ETF habe ich auch, ist ordentlich im Minus. Blockchain ist ordentlich im Minus. Aber das gehört dazu. Und mir war es eben da wichtig, dass ich mit dem Themen-ETF andere Unternehmen abbilde, als ich mit meinen Einzelaktien schon im Portfolio habe. Das war der Grundgedanke und das sind natürlich schwankungsreichere Werte, die in diesen Themen-ETFs drin sind und dementsprechend ist die Performance dann so schlecht. Aber mit den 10% bin ich eigentlich zufrieden.
Hast du auch einen Themen-ETF dabei, der dieses Jahr nicht so viel Federn lassen musste?
Ich habe tatsächlich ein einziges Themen-ETF, was wirklich gut lief, und das war Kreislaufwirtschaft. Und das ist auch etwas, mit dem habe ich mich eingehender beschäftigt. Ich habe da fürs Extra-Magazin auch einen dreiseitigen Artikel drüber geschrieben und das ist unheimlich spannend. Und da habe ich mir das ETF und die Unternehmen dann auch genauer angeschaut. Und ja, letztendlich war das tatsächlich von der Grundidee auch etwas, was sehr, sehr gut funktioniert hat, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden ist. Und da bin ich sehr zufrieden, dass ich da keinen Tech-Themen-ETF drin habe.
Wahrscheinlich auch gestörte Lieferketten. Und wenn man dann eben auf Bestehendes wieder recyceln kann, hilft natürlich auch ungemein, dass die Produktion weiter anläuft. Dann haben wir als nächstes den Punkt P2P 5%. Bleibst du bei 5%? Waren es schon immer 5%? Oder ist es einfach eine Quote, wo du halt sagst, das lebt, je nachdem, wie gut die Performance dort läuft?
Ja, das war doppelt so hoch, der P2P-Krediteanteil. Ich habe in den letzten 2 Jahren fast alle Plattformen verlassen und habe nur noch 2. Ich habe jetzt nur noch Bondora Go & Grow und Reinvest24. Ansonsten Mintos habe ich komplett entspart, Estate Guru, Via Investor bin ich jetzt noch dabei. Und mir ist das Risiko da einfach zu stark angewachsen, gerade in diesem Jahr mit der hohen Inflation im Baltikum mit über 20%. Und das führt dazu, dass das Konsumverhalten sich da ändert, dass die Immobilienprojekte sich ändern. Und das hat irgendwann einen Einfluss auf die Plattform. Das muss jetzt nicht sofort sein. Aber mir persönlich ist das Risiko einfach zu hoch und deswegen fahre ich den sukzessive runter. Ich denke, am Ende werden da 3 oder 4% bei rauskommen.
Okay, also Ziel ist wirklich noch mehr Geld abzuziehen und dementsprechend andere Vermögen einzulegen. Genau. Zum Beispiel in Anleihen, Fragezeichen. Also wie ist diese Anleihenposition entstanden mit 4%?
Das ist tatsächlich auch ein Bankprodukt, was ich 2010 abgeschlossen habe. Leider Gottes ist es eine private Rentenversicherung mit einer gekoppelten BU. Es hat mich sehr, sehr viel Geld gekostet, aber ich wusste es damals nicht besser. Und das war, ich glaube, das war der größte Fehler, den ich bei der Geldanlage machen konnte. Es lief aber erstaunlich gut bis, ich glaube, Anfang diesen Jahres. Und ja, ich bespare die nach wie vor noch. Also jeden Monat geht ein kleiner Betrag da rein. Aber ja, das Thema wird jetzt auch nicht einen größeren Raum einnehmen in meinem Portfolio. Ich werde natürlich jedes Jahr da investieren, aber die Sparpläne in ETFs oder in Aktien, die sind deutlich höher.
Also ganz ruhen lassen kannst du den Vertrag gar nicht, weil ich meine, wenn du sagst, du bist nicht zufrieden und besparst ihn weiterhin, könnte man sagen, du lässt ihn ruhen und besparst lieber die ETFs mehr.
Ja, aber dann fällt ja die Berufsunfähigkeitsversicherung weg und das wäre natürlich sehr schade. Vor allen Dingen, ich zahle ja deutlich weniger dafür, weil die Fondsüberschüsse dafür verwendet werden. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, dass das Produkt halt so einige Fallstricke hatte. Also ich hätte es bis letztes Jahr, glaube ich, gar nicht kündigen können, weil ich dann hohe Abschläge hätte zahlen müssen. Dann hätte sich das überhaupt nicht gelohnt. Die Abschläge sind jetzt weg, also ich könnte es kündigen, aber dann wäre die BU auch weg. Und ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt auf niedrigem Niveau weiter, weil die gezimmerten Kosten, die habe ich sowieso schon gezahlt. Und von daher Augen zu und durch.
Okay, vielleicht mal zum Thema, warum Anleihen jetzt dieses Jahr wahrscheinlich schlechter gelaufen sind. Nun ja, jeder, der irgendwie sich umhört und merkt, die Zinsen steigen, könnte uns ja denken, ja, das ist doch gut für die Anleihen. Ja, wenn man neue Anleihen kauft mit hohen Zinsen. Wenn ihr aber bereits, wenn die Versicherung im Portfolio halt Anleihen hat, die schon mehrere Jahre laufen, die aus der Zeit kommen, wo einfach der Zins sehr, sehr niedrig war und plötzlich ähnliche Schuldner neue Anleihen ausgeben, die aber viel mehr Coupon zahlen, mit viel mehr meine ich anstatt 1-2%, das sind 100% mehr, dann muss sich halt der bisherige Besitzer der Anleihe überlegen, wenn ich die jetzt verkaufen würde, will ich am Markt viel weniger Geld dafür kriegen, weil jeder wird ja lieber die neue nehmen mit 2%, anstatt meine alte mit 1% abzukaufen. Und darum gerade jetzt Produkte, vor allem wenn sie Langläufer sind mit schlechten Zinsen, in Anführungszeichen, fallen einfach, ob es die Anleihe ist, ob es ein Anleihen-ETF ist oder auch wie hier eine Versicherung, die an Anleihen-ETFs oder Anleihen-Portfolios gebunden ist. Also da, wer sich mit dem Thema Anleihen ein bisschen beschäftigen möchte, ich würde unten mal ein Video mit Christian Röhl verlinken und mir, wo wir Anleihen-ETFs und Anleihen grundsätzlich angeschaut haben. Vielleicht ist es mittelfristig für den einen oder die andere doch ein interessantes Produkt, weil wir haben es vorher davon gehabt, ruhig schlafen lassen können. Ja, mit Anleihen hat man halt grundsätzlich weniger Schwankungen, heißt aber nicht, dass man damit unbedingt die Inflation ein Schnäppchen schlagen kann, weil da sind die Zinsen einfach nicht hoch genug. erst recht nicht hoch sind natürlich die Zinsen bei Tagesgeldkonten. Ich glaube, in Deutschland feiern die erst wieder, dass man über 1% irgendwo am Tagesgeldkonto Geld bekommt. Aber ich glaube, du legst nicht ins Tagesgeldkonto an wegen den horrenden Zinsen, oder?
Nein, definitiv nicht. Also der Tagesgeldanteil war bis letztes Jahr auch wesentlich höher, aber ich bin ja dann für 2 Monate in die USA gegangen, habe da eine Rundreise gemacht und da ist viel Geld für draufgegangen und das sind auch Sachen, dafür spare ich dann immer nebenbei und dafür nutze ich das Tagesgeld und natürlich für die eiserne Rücklage und alles andere, das ist dann im Betriebsvermögen drin, dass ich da dann als Selbstständiger dann die Steuern bezahle und so weiter.
Hast du also quasi das Tagesgeld als Cash-Reserve auch fürs Depot zum Teil, aber auch für die fürs Verkonsumieren?
Richtig, genau. Also auch fürs Depot. Und ich hatte ja während der Corona-Pandemie war der Puffer auch noch höher. Und da bin ich dann aber ordentlich wieder reingegangen in Aktien. Und dann kamen tatsächlich die 63% auch raus. Das war erst nach Corona so hoch.
Hast du dich dann vorher schon entschlossen, dass du einen Cash Quote bis zu x Prozent aufbauen möchtest? Oder sagst du einfach, wenn es Chancen am Markt gibt, dann bin ich voll investiert. Und wenn ich keine Chancen sehe, wenn ich den Markt momentan nicht als kaufenswert erachte, dann sammle ich einfach mal Bargeld und warte eine Seitenlinie ab. Also gibt es eine gewisse Quote, weil es gibt ja wirklich auch einige Gäste, die ich schon hatte, die gehen ja ganz stoisch nach Prozentzahlen vor. Und wenn das geschieht, dann kommt der nächste Topf von hin und her. Und ich finde es mal schön zu wissen, wie ist es für dich? Gibt es da auch so einen stoischen Plan oder sagst du, nee?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt keine Quote, wo ich sage, die muss ich erreichen und dann gehe ich im Markt wieder rein, sondern wenn ich Geld überhabe, dann schaue ich, ob jetzt gerade einzelne Aktien günstig sind und dann investiere ich auch und das passiert einmal im Monat. Ansonsten für Urlaube und alles, was dazugehört, da spare ich dann gesondert.
Okay. Und jetzt zu dem kleiner als 1% Kryptowährungen. Wahrscheinlich letztes Jahr waren es 2 oder 3%. Wir wissen ja alle, da ging es ordentlich bergab. Logisch, überall, wo eben gerade Risikokapital da ist, sei es bei Tech-Werten, sei es bei Kryptowerten, da schlagen die Zinsen und die Inflationsängste besonders zu. Aber hast du dich bewusst für ein Kryptoportfolio entschieden? Einfach eine kleine Beimischung? Wolltest du mal testen oder wie kamst du dazu?
Ja, ich habe mir damals gesagt, ich möchte in Kryptowährung investieren, einfach damit ich weiß, wie das funktioniert, worauf man da achten muss, wie gehe ich mit den Schwankungen da um. Und das wollte ich einfach selber erleben und deswegen habe ich da angefangen. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil ich weiß jetzt, also viel größer wird der Kryptoanteil jetzt nicht. Er ist jetzt natürlich ordentlich gesunken, aber das ist ein Bereich, das ist eine Beimischung. Das kann durchaus dann bei 2% liegen, aber vielmehr möchte ich Krypto nicht einräumen in meinem Portfolio.
Okay, also die klassische Aussage 2-3% kann für die Gesamtallokation vorteilhaft sein. Nur wenn der Markt nach unten geht, ist es halt nicht vorteilhaft und jetzt wartet jeder, bis es sich vielleicht aus dem Winter wieder ein Krypto-Frühling werden könnte. Du hast mir hier mal die größten Positionen zusammen gezimmert, die bei dir drin sind und da haben wir einmal einen Wert, den ich persönlich, ehrlich gesagt, vor unserem ersten Gespräch gar nicht gekannt habe, also eher so ein Online-Apotheken-Konsortium, in Anführungszeichen, wo man auch nicht kurzfristig vor Ort einen Abstrich nehmen lassen kann, Blut messen kann. Was steckt genau hinter CVS Health?
Ja, CVS Health ist eine Drogeriekette. Also das ist sowas wie Rossmann, Müller, DM hier. Nur, also ich habe es ja im letzten Jahr dann tatsächlich auch gesehen, das sind keine tollen Läden. Also ich muss wirklich sagen, die Drogerieketten, die wir hier haben, die sind 1000-mal besser als CVS. Aber Hintergrund meiner Investition war ja die Übernahme von Aetna, also das ist eine Krankenversicherung, die wurde 2018 von denen übernommen. Und damals war das natürlich eine Geschichte, die sehr, sehr teuer war. Man hat die Dividendenerhöhung auf Eis gelegt und das hat dann dazu geführt, dass der Kurs nach unten gegangen ist. Und damals bin ich dann immer wieder reingegangen, wenn es Kursrücksetzer gab. Und mittlerweile ist dieser Krankenversicherer super integriert. Also CVS hat auch Minutenkliniken. Das heißt, da kann ich dann als nicht krankenversicherter Amerikaner da hingehen und dann bestimmte Tests machen. Und als Aetna-Kunde habe ich dann noch so ein paar andere Goodies. Ja, dann kann ich mich online beraten lassen. Und man hat das eng verzahnt. Man hat in diesem Jahr jetzt mit, ich glaube, Signify heißen sie, das ist so ein Ärztenetzwerk, auch nochmal integriert und kann super das alles verzahnen. Und das führt dann dazu, dass die Einnahmen über Jahre dann steigen. Und deswegen ist es jetzt meine größte Performance. meine größte Aktie, die Performance ist jetzt nicht so überragend mit 53%, aber es ist mit Abstand die größte Position im Portfolio.
Okay, also hier hast du ganz klar die Story gekauft. Also du hast den Wert immer wieder beobachtet, aber hast auf einen gewissen Signalpunkt gewartet und es war einfach die negative Aufnahme des Marktes für den teuren Kauf der Versicherung, richtig?
Richtig. Also es war natürlich auch eine Spekulation, weil keiner kann einem ja garantieren, dass es klappt, dass man die Krankenversicherung dann integriert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so diese Warner Brothers Geschichte anguckt und AT&T und da hat es ja überhaupt nicht funktioniert. Bei CVS hat es funktioniert, zumindest bis heute.
Wenn du so eine Spekulation eingehst, sagst du dann, wenn gewisse Zahlen nicht erreicht werden, würdest du auch rausgehen, weil die Spekulation nicht aufgeht? Oder würdest du sagen, wenn die Integration, das Produkt am Markt nicht angenommen wird, also gerade du hast das Wort Spekulation im Mund genommen, dann muss ich auch fragen, wie sicherst du sowas ab, ob die Spekulation aufgeht oder nicht? Und wenn nicht, dann verlässt man vielleicht das Schiff, bevor es ganz untergeht, oder? Wie gehst du davor?
Also wenn die Kennzahlen überhaupt nicht stimmen, dann muss ich mich von der Aktie trennen. Und wenn sie dann beispielsweise überbewertet ist und dann kommen schlechte Zahlen und dann geht es in den Keller, dann muss ich eine Entscheidung treffen, ob es noch länger in meinem Portfolio sein soll. Und das sind auch Sachen, die ich immer hinterfrage. Also ich habe mich in diesem Jahr von Intel getrennt, weil ich da einfach nicht so positiv gestimmt bin für die nächsten Jahre. Und aber so gehe ich da tatsächlich schon vor.
Okay, die zweitgrößte Position, Nordisk, unser weltgrößter Insulinlieferant. Ich meine, da sieht die Performance natürlich ordentlich aus. Wie lange bist du da bereits investiert?
Seit 2016 und ich bin da auch reingegangen, als die schlechte Zahlen verkündet haben. Damals war die Aktie bei 40 Euro. Da habe ich dann gekauft, habe dann nochmal nachgekauft. Und ja, seitdem ist die Performance bei 254%, kann ich mich nicht beklagen. Und Novo Nordisk ist das einzige Pharmaunternehmen in meinem Portfolio, was tatsächlich nur Pharma ist. Und ja, da bin ich absolut zufrieden mit. Und nach wie vor sind sie ja nicht nur am Forschen im Insulinbereich, sondern haben auch noch andere Bereiche. Und da wird dann auch in Zukunft noch was kommen.
Und ist sicherlich auch ein relativ zuverlässiger Dividendenlieferant, was ja bei dir auch nicht ganz unwichtig ist. Da haben wir ganz am Schluss mal eine Folie. Da können die mit dazu wahrscheinlich. Apple, ja, zahlt jetzt auch Dividenden, aber ist jetzt nicht so, dass man das als Dividendentitel nehmen würde. 331%, also da bist du auch schon seit einem Weilchen dabei, wobei man sagen muss, Apple hat ja auch die aktuelle Krise eigentlich relativ gut überstanden. Da gibt es ja viele andere Werte, die komplett unter die Räder gekommen sind. Aber da ist Apple wirklich ja sehr positiv am Markt unterwegs momentan.
Ja, und als Apple-Nutzer bin ich auch Apple-Fan, ja. Da habe ich natürlich auch ein bisschen die Fanbrille auf, muss ich sagen, sollte man nicht haben bei seinen Werten, aber Apple ist tatsächlich eine Position, wo das zutrifft. Ist eine der wenigen Positionen, muss ich auch dazu sagen. Aber das war eine der ersten Aktien, die ich je gekauft habe. Ich habe sie damals verkauft, weil ich mit den Schwankungen, die damals da waren, nicht umgehen
damals
konnte.
Damals heißt,
also
die sind hast dann, du gekauft, wenn ich fragen darf?
2013 das erste Mal und da sind die nach schlechten Zahlen um 50 Euro eingebrochen und da habe ich gesagt, das war mir dann doch zu viel und ja, dann habe ich irgendwann wieder nachgekauft, dann kam der Aktiensplit und mittlerweile habe ich eine anständige Anzahl in der drittgrößten Position und ja, das ist ein Wert, ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber das ist schon ein Grundbaustein meines Portfolios.
Wird spannend, ob sie irgendwann neben iPhone als Cash-Cow auch andere Stufen erreichen, weil da bin ich persönlich immer skeptisch. Ich stehe schon seit, glaube ich, gefühlt 3 Jahren an der Seitenlinie und denke mal, Apple wäre schon so ein Kauf wert. Und dann gucken wir halt, mit was sie Geld verdienen. Dann denke ich mal, ist irgendwie noch zu wenig. Aber ich meine, die bauen einmal ihre Software-Services weiter auf, das funktioniert. Man hört immer wieder, VR oder AR, also Augmented Reality und Virtual Realitätsbrillen, sollen auch demnächst kommen. Schaffen die den großen Durchbruch, was Mark Zuckerberg bisher mit der Riff nicht geschafft hat. Also es gibt Stories und wenn du schon selber gesagt hast, Home Bias vielleicht überwunden hast, aber Product Bias immer noch bei dir ein Grund ist zu kaufen, versteht man vielleicht auch einen Grund, warum Qualcomm mit dabei ist oder ist es einfach ein Stück in die Zukunft, wo man sagen kann, Qualcomm demnächst auch als CPU-Hersteller für Windows-PCs, da gibt es ja auch ganz neue Dinge, die da angekündigt werden, die relativ interessant klingen.
Ja, das hängt ganz eng mit Apple zusammen. Also es gab ja damals diese Gerichtsverhandlung, da ging es darum, dass Apple sich geweigert hat, diese hohen Patentgebühren von Qualcomm zu zahlen. Und damals ist der Qualcomm-Kurs trotz eigentlich guter Zahlen ordentlich nach unten gegangen. Da habe ich dann immer wieder nachgekauft und dann wurde dieser Streit beigelegt. Der Kurs ging nach oben. Qualcomm macht immer noch die Chips für die iPhones. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch der Fall sein wird. Ist natürlich ein wichtiger Baustein. Aber also Qualcomm habe ich jetzt auch seit einigen Jahren drin. Die Performance, die war im letzten Jahr noch wesentlich höher, aber die sind ja auch ordentlich runtergekommen. Übrigens, der Top-Wert im letzten Jahr war ein komplett anderer, das war nämlich PayPal. Und PayPal ist ja komplett verdampft, ja. Und ähnlich wie Qualcomm dann auch, aber PayPal hat es noch schlimmer erwischt. Und ja, also Qualcomm ist auch von den Chips her mein Top-Pick.
Du hast jetzt zum wiederholten Mal gesagt, immer wieder nachgekauft. Das deutet ja darauf hin, dass du eben nicht jemand bist, der sagt, ich kaufe einmal und gut ist, sondern der in verschiedenen Tranchen immer wieder verbilligt oder auch bei steigenden Kursen immer wieder einsteigt. Ist das richtig so? Wie gehst du vor, wenn du für den Wert entschieden hast?
Genau so ist es. Also ich schaue mir die Kennzahlen an, vor allem jetzt, wenn die verkündet werden, die Quartalszahlen. Und dann schaue ich mir nochmal die Artikel drumherum an. Und dann überlege ich mir, ist es jetzt überzogen, die Reaktion an den Märkten oder nicht? Und gehe ich dann wieder mit einer Tranche rein? Also es ist nicht so, dass ich jetzt mit 10.000 Euro reingehe, sondern es sind immer kleine Tranchen und so vergrößere ich über die Jahre dann die Aktien. Also aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, jetzt in eine Aktie mit großen Positionen reinzugehen, weil da passiert einfach zu viel. Und wenn ich langfristig anlege, dann mache ich das natürlich auch langfristig, ne?
Ich glaube, das ist etwas, was viele einfach sich schwer tun damit, gerade als Schwabe. Ich habe die Aktien schon für 100 Euro gekriegt, jetzt steht sie bei 120. Nein, die kaufe ich jetzt nicht, wo man eigentlich sagen müsste, perfekt, die tut das, was sie tun soll. Sie ist gestiegen, sie ist immer noch das wert, was an der Börse gehandelt wird. Die Zahlen laufen gut, jetzt bin ich auch bereit, mal mehr zu zahlen. Und viele sagen eher, es ist auf 50% gefallen, warum auch immer, aber ich kaufe jetzt einfach mal nach, damit ich im Schnitt einen besseren Preis habe. Ich glaube, das ist auch falsch. Und irgendwo zwischendrin muss man sich wiederfinden. Man kann durchaus mal nachkaufen bei fallenden Preisen, wenn man sich eben sagt, wie gerade von dir beschrieben, Nachrichten kamen raus, die wurden deiner Meinung nach viel zu schlecht bewertet vom Markt, da lohnt es sich nochmal nachzukaufen, jetzt erst recht, aber halt nicht als Kurzschlussreaktion, glaube ich.
Genau, ja. Aber das ist auch wichtig, das muss man auch trennen. Also beispielsweise, ich habe ja auch Walmart im Depot, da habe ich letztens auch ein sehr interessantes Branchenvideo zu gemacht mit meinem Kollegen Clemens von Dividend Post. Und da haben wir über Walmart gesprochen, die hatten ja diesen eklatanten Kurseinbruch, im Mai war das, glaube ich, und dann kamen die nächsten Quartalszahlen und da ist Target, also der direkte Konkurrent, ist komplett eingebrochen, Walmart ist nach oben gegangen, trotz eigentlich schlechter Zahlen, und das war für mich aber damals auch kein Grund zu sagen, ich verkaufe das jetzt panisch oder ich kaufe da ordentlich nach, also man muss es immer abwägen.
Okay, dann kommen wir jetzt zur letztgrößten auf dieser Grafik, also der fünftgrößten Position mit IBM. Da müssen wir sagen, alle anderen hier richtig schön 50, 200, 300, 148% im Plus. Und hier haben wir 11. Was ist los bei Big Blue? Und man könnte auch denken, na, vielleicht ist er noch nicht so lange investiert. Oder sagst du einfach langfristig, ja, lief mal gut, läuft aber auch mal schlechter, ist halt die größte und nicht die bestperformendste Position im Depot.
Ja, ich bin damals zum Höchstkurs eingestiegen. Danach kamen jahrelang nur schlechte Zahlen. Ich habe dann auch hier einmal im Jahr danach gekauft. Und ja, jetzt in diesem Jahr läuft es tatsächlich unter anderem durch diese Abspaltung von Kindrel. Und Kindrel habe ich auch gleich verkauft, weil das kein Wert war, den ich in meinem Portfolio haben wollte. Und ja, dementsprechend ist die Performance nicht gut, aber IBM ist trotzdem ein Wert, der wird sich jetzt über die nächsten Jahre auch weiterentwickeln. Auch hier ist es so, wenn die Unternehmen erstmal die IBM-Software drin haben, dann nutzen sie die, und gerade so andere Bereiche von IBM, da kommen ja die Umsätze jetzt, und ich denke, das wird auch in den kommenden Jahren so sein.
Das ist die kommenden Jahre, die nächsten Jahre gesagt. Lass uns vielleicht mal ganz kurz, bevor wir auf die nächste Folie springen, einfach mal auch für dich, von dir hören, was für Anlagehorizont du hast. Man hört ja immer wieder klar im Aktienbereich 8, 10 Jahre Minimum. Was sagst du so? Wann sollte man sich in den Pool mit den Aktien reinwagen und dann vielleicht doch lieber das Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen?
Also ich bin der Meinung, alles unter 10 Jahre macht überhaupt keinen Sinn. Zum einen, weil man beispielsweise, wenn man eine Immobilie kaufen will oder man möchte auf Weltreise gehen in 5 Jahren und man hat keine Lust, das aufs Tagesgeldkonto zu packen, weil es zu wenig Zinsen sind, dann macht es noch viel, viel weniger Sinn, damit an den Aktienmarkt zu gehen, weil keiner kann einem garantieren, dass in 5 Jahren das Geld dann nicht noch die Hälfte wert ist. Und da muss man immer mit rangehen, deswegen unter 10 Jahren macht keinen Sinn. Und wenn man jetzt hier so die Werte sieht, die sind alle Minimum 5 Jahre in meinem Portfolio, und diese Performance hast du natürlich nur, wenn du sie langfristig hältst. Und das ist noch ein weiterer Punkt, warum Langfristigkeit mir so wichtig ist.
Ich glaube, langfristig, die meisten Menschen haben es, denen fällt es recht einfach, mal schnell unten zu verkaufen, weil man ins Minus gegangen ist. Leider verkauft man auch nach oben, nach 20-30% häufig viel zu schnell und hat man eben nicht diese Werte da stehen, wie du sie gerade hier mir vorgestellt hast.
Ja, aber ich habe sie ja auch teilweise zu früh verkauft. Also ich hatte beispielsweise letztes Jahr die Dia-Aktie, die ist um über 100% angestiegen innerhalb eines Jahres und die war komplett überbewertet. Ich bin rausgegangen, die Aktie ist noch weiter gestiegen und ich habe sie mir dann dieses Jahr für viel mehr Geld dann wieder nachgekauft. Das war so ein Fall, wo ich auch falsch gelegen habe. Aber auch solche Fehler gehören dazu.
Auch da muss man sich selber eingestehen. Das ist definitiv richtig. Hier mal zu der Branchenaufteilung von dir. Und da muss man ganz klar sagen, also du hast irgendwie alles mit berücksichtigt. Und wahrscheinlich das ist auch der Grund, warum dieses Jahr dein Depot nicht ganz so stark geblutet hat. Weil es eben nicht wie bei vielen, die wir hier zu Besuch hatten, ein extremes Übergewicht im Tech-Sektor drin hat, sondern du hast theoretisch auch ganz langweilige Sachen drin, wo man von vielen Neueinsteigern vielleicht auch gehört hätte, kaufe ich nicht, ich kaufe nur Tesla, PayPal, Block und Co. Kann man machen, wenn es gut läuft, super. Aber man muss halt, wie du gerade gesagt hast, über 10, 15 Jahre das Ganze sehen und nicht auf 2, 3 Jahre. Und die Zyklen ändern sich immer wieder. Und das ist ein schönes Beispiel, dass es einfach Sinn macht, auch verschiedene Sektoren, verschiedene Branchen mit abzudecken. War diese Aufteilung für dich von vornherein schon klar oder bist du vom Dachfonds erstmal auch sehr stark in eine Branche reingerutscht und hast dich danach weiterentwickelt?
Ich bin tatsächlich in eine, zwei Branchen reingerutscht und das war natürlich überhaupt keine breite Diversifikation, aber das hat sich über die Jahre dann so ergeben und für mich ist es enorm wichtig, ein möglichst breit aufgestelltes Portfolio zu haben, weil es immer wieder Branchen gibt, die laufen ein Jahr gut, das nächste Jahr laufen sie nicht gut und das federst du dadurch natürlich enorm ab. Bestes Beispiel ist natürlich jetzt mit den Technologiewerten, die liefen die letzten Jahre super, dieses Jahr laufen sie gar nicht und da bin ich jetzt auch nicht so groß investiert und das macht sich dann eben auch in der Performance bemerkbar und das ist für mich jetzt so eine Mischung, mit der ich gut schlafen kann.
Da hätten wahrscheinlich in den letzten Jahren viele gesagt, oh, guck mal, wie wenig Performance der gemacht hat. Ja, und diesmal stehst du halt da, ja, diesmal habe ich auch wenig gemacht, genauso wenig wie die letzten Jahre, aber eben nicht allzu viel Minus. Also ich glaube, das muss jedem im Klaren sein, es ist kein Sprint, es ist ein Dauerlauf und man muss einfach die Performance nicht von einem Jahr oder von einem halben Jahr vergleichen, sondern über einen längeren Zeitraum und jeder muss sich bewusst sein, kann man mit diesen Schwankungen, die man mit Technologiewerten hat, und wenn es wieder irgendwie aufwärts geht, werden die wahrscheinlich auch wieder anziehen. Und die langweiligeren Werte werden wieder etwas normaler performen. Kann man damit schlafen oder sagt man von vornherein gleich, nee, ich baue es mir so auf, dass ich grundsätzlich weniger Schwankungen habe, sowohl nach oben als auch nach unten. Und ich sehe schon, bei dir ist die Struktur so, dass du sagst, es muss passen, ich muss damit auch einfach über die Runden kommen. Und du hast dich in die Richtung hinentwickelt von zwei Sektoren zu einem relativ schönen Branchen- und Sektorenbaum.
Ja, aber das hat ja auch Jahre gedauert. Also es ging ja auch nicht von heute auf morgen. Und dann habe ich 2019 gesagt, ich nehme jetzt nochmal so ein paar REITs mit rein. Und dann hatte ich den Teil Diverse, der da ganz unten ist, den hatte ich dann aufgestockt. Dann kam Corona, die REITs sind um bis zu 80% eingebrochen. Und das hat meine ganzen Branchenaufteilung komplett verändert. Und da musste ich das dann nochmal anpassen. Aber das sind auch Sachen, wo ich viel gelernt habe.
Branchenaufteilung, check, haben wir jetzt verstanden. Gibt es auch eine Aufteilung oder so eine Mindestgröße von Unternehmen, wo du sagst, kleiner als x Millionen, x Milliarden Marktkapitalisierung, kommt es nicht in dein Depot rein? Das kann ja auch mal ein Auswahlkriterium sein.
Ja, also ich habe nur große Unternehmen in meinem Portfolio und so kleine Unternehmen, die habe ich mal drin gehabt, aber das war auch nicht in meinem Standarddepot, sondern in meinem Versuchszockerdepot. Da bin ich aber komplett von ab.
Aber ich glaube, das Versuchszocken, was du gerade angesprochen hast, darüber gelächelt hast, das ist ja aber auch wichtig, um den Weg zu finden, in dem man geht. Man muss erst mal schauen, schmeckt mir lieber Vanille oder Schokoladeneis und mag ich da Curry drauf oder lieber Schokosoße. Das muss halt jeder entscheiden und können. Und wichtig, das kann man halt nur, wenn man selber Geld investiert. Man kann natürlich im Paper Trading da was versuchen und hin und her, aber man merkt relativ schnell, wenn es um echtes Geld, auch wenn es kleine Beträge sind, geht, dann reagiert man ganz anders, agiert ganz anders und lieber die ersten Fehler machen bei einer Investition von 2.000 Euro als bei 20.000 Euro. Und ich glaube, dann ist es ja auch okay, wenn man mal testet und merkt, nee, das ist nichts für mich, dann wird man zukünftig eben genau wissen, wo man sich beschäftigt und wo eben nicht. Ist absolut okay.
Also über den Punkt bin ich jetzt mittlerweile hinaus und das finde ich auch absolut legitim, dann zu sagen, nö, also die Zockerei, die brauche ich jetzt nicht mehr, sondern ich mache jetzt nur noch die sture langfristige Geldanlage.
Was glaubst du, wenn jetzt ein Zuschauer sich das Ganze hier anschaut und sagt, ja, aber wie viele Jahre brauche ich denn? Der hat jetzt erzählt, da ist jetzt, weiß nicht, Ewigkeiten seit der Finanzkrise unterwegs, hat 2019 nochmal umgestellt. Also was glaubst du, wie lange braucht jemand, der sich mit dem Geldthema beschäftigt? Ja, das kann als Hobby gesehen werden. Denkt aber dran, Geldanlage ist Arbeit und seht es auch als Arbeit an. Aber wie lange sollte man mindestens Startzeitraum haben für Startups? Sagt mir auch, in den ersten Jahren kann es auch mal schlechter laufen, man muss dabei bleiben. Was glaubst du an der Börse, wie lange sollten Leute sich ganz klar bewusst machen, es kann auch mal daneben gehen, auch danach, aber in der Lernphase halt erst recht?
Also bei mir hat das Jahre gedauert. Ich habe immer wieder neue Fehler gemacht, habe die alten dann zwar abgestellt, aber dann kamen neue dazu. Und ich glaube, das Wichtigste ist am Ende Konstanz, und die erreicht man nur durch die Fehler und durch die Versuche, die man macht. Und 2022 ist das erste Jahr, das muss ich explizit so sagen, wo ich kaum handle, wo ich eigentlich keine Fehler gemacht habe und wo ich dann auch rundum zufrieden bin, und das in einem schlechten Börsenjahr. Und ich glaube, das sagt schon viel aus.
Also wenn die Zuschauer jetzt nicht alle Fehler nochmal selber machen wollen, ich glaube, in deinen Podcasts und deinen Blogs wirst du viel über diese Fehler berichtet haben, und da einfach mal beim Daniel vorbeischauen, das lohnt sich sicherlich. Man muss nicht jeden Fehler selber gemacht haben, aber um manche kommt man einfach nicht drum rum.
Ja, in meinem Depotrückblick, da habe ich über die ganzen Fehler dann gesprochen, und das mache ich natürlich jetzt auch Anfang Januar im neuen Depotrückblick.
Sehr wichtig, das ist entscheidend. Dann, nur dann wirkt es auch wirklich authentisch. Weil wenn du nur Gewinne gemacht hättest, das ist einfach wirklich richtig. So, jetzt aber zum Thema.
So geil bin ich dann auch nicht.
Jetzt aber Butter bei die Fische. Jetzt sehen wir uns mal die Performance an der letzten Jahre. Hier hast du mir ein paar Portfolio-Performance-Screenshots zugeschickt. Für alle, die es nicht so kennen, man sieht halt ganz klar, in welchem Monat hat man wie viel Plus, je grüner, je besser, oder auch mal Minus gemacht. Und man sieht natürlich ganz klar, das Aktienportfolio insgesamt mit 146% seit jetzt Mitte 2014 sehr, sehr ordentlich. Natürlich dieses Jahr extrem schlecht im Vergleich zu den restlichen Jahren. Man sieht auch hier, gab es einen Corona-Knick, aber insgesamt über die Laufzeit ganz ordentliche Performance. Und ich finde es auch gut, du hast mal in MSCI World einmal ein bisschen investiert, hast du vorher gesagt, aber auch als Referenz mal mitgenommen. Da wären wir bei 95,51% gewesen, aber trotz allem natürlich auch mit gewissen Schwankungen. Du hast auch hier ja deine Rentenversicherung drin mit 7,35, da sieht's halt nicht so rosig aus. Gerade dieses Jahr frisst's ja extrem Performance, davor war es ja durchaus mal ganz ordentlich, glaube ich.
Absolut, also das lief bis Anfang diesen Jahres, lief das sehr gut eigentlich. Letztes Jahr war es auch schon nicht so doll, aber davor kann ich mich jetzt nicht beklagen. Ist jetzt die Frage, wie sich die Anleihen weiterentwickeln, und gut, ich bleib investiert, notgedrungen, und schau mir das an.
Wenn man sich jetzt aber hier mal den MSCI World anschaut, und da sagt man ja, okay, mit 95% eine ETF, fire and forgot. Hey, warum hampelst du hier eigentlich rum mit 71,16%? Für mich ist die Erklärung, ich schaue mir hier mal die Schwankungen an, hier haben wir mal minus 7%, MSCI World minus 14,4%. Also da sieht man schon, die Performance ist nicht ganz so hoch wie beim MSCI, dafür aber wesentlich schwankungsärmer, wie das für mich ausschaut.
Ja, deswegen ist die Gesamtperformance auch nicht so hoch wie jetzt beispielsweise das Aktiendepot. Also das Thema Aktien, das kam erst in den letzten 2-3 Jahren so extrem dann nach oben, und vorher war ETF tatsächlich der größte Anteil, und dazu kommt eben noch das Betriebsvermögen. Das entwickelt sich so gut wie gar nicht weiter. Und dann natürlich auch noch das Tagesgeld und das auch P2P-Kredite, ne? Die machen jetzt ja auch nicht die Mega-Rendite. Und alles zusammen führt dann dazu, dass die Rendite dann bei 71% liegt. Was ich aber dazu sagen muss, ja, an der Börse, das ist nur ein Kickstart für das Vermögen. Aber das Vermögen, das machst du mit deinem Humankapital, das machst du mit den Investitionen in dich selber und in die Karriere. Und das ist bei mir das Zigfache von dieser Gesamtperformance, und das darf man eben auch nicht vergessen.
Riesenvorteil natürlich bei dir, deine Karriere, dein Beruf hat sehr, sehr viel mit dem Geldanlegen zu tun, da kannst du beides miteinander verbinden, das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Aber wie gesagt, gerade diese ärmere Schwankungsbreite finde ich einen extrem interessanten Punkt, weil man sieht hier unglaublich schön, wenn ich verschiedene Assetklassen übereinander stapel, potenziert sich das Risiko nicht unbedingt, die Schwankung wird größer, sondern die Wellen, die Täler und die Hochs und die Tiefs können sich manchmal gegenseitig ausgleichen, und dann kommt man auch mit etwas weniger Schwankungen zu Rande, und das ist vielleicht auch wichtig. Du legst ja nicht an für 1000% in 2 Jahren, sondern du hast vorher gesagt, ruhig schlafen, langfristig gut investiert sein, und ich glaube, es bringt ja nichts, wenn du die ersten 2 Jahre 2000% machst, danach aber riesig Verlustgrenzen einfährst und das Risiko einfach nicht aushalten kannst und dann komplett die Segel streichst. Und ich finde deswegen so eine Anlagestrategie für die lange lange Frist sicherlich sinnvoller, vor allem für die breite Masse genau das Richtige, weil nicht jeder da draußen ist der perfekte Daytrader, muss man einfach sagen, das sind die wenigsten. Und es macht einfach Sinn, langfristig dabei zu sein und sich nicht irgendwo abschrecken zu lassen von mal hier 4% Minus in einem Monat. Das tut natürlich weh, ist klar.
Ja, also beim ETF-Depot muss man auch noch dazu sagen, das ist ja dann MSCI World Emerging Markets plus jetzt auch seit Anfang 21 die Themen-ETFs und die reißen natürlich die Rendite vom ETF-Depot gnadenlos nach unten.
Wie oft schaust du, ehrlich gesagt, in dein Portfolio-Performance-Tool rein?
Eigentlich nur, wenn ich neue Dividenden eintrage. Also da lade ich mir dann die Bank-Statements dann runter, lade sie dann bei Portfolio Performance hoch. Ansonsten gucke ich da gar nicht rein. Also wenn ich jeden Tag da reingucken würde, da würde ich mich ja wahnsinnig machen. Was könnte ich jetzt alles noch ändern und was könnte ich noch kaufen? Und das führt zu nichts am Ende. Aber das sind auch Sachen, die musste ich lernen über die Jahre.
Also eine gesunde Distanz, ein wichtiger Tipp von mir auch. Es kommt nicht darauf an, wie oft ihr einen Aktienkurs an der Börse abfragt. Dadurch steigt das dumme Ding einfach nicht. Und manchmal ist es wirklich gut, sich die Zeit für was anderes zu nehmen. Du hast gerade eben angesprochen, sich im eigenen Beruf weiterzubilden, mit der Familie, Sport, irgendwas anderes. Aber bis zu einer gewissen Grenze macht es natürlich Sinn, Zeit zu investieren. Aber wenn man sich eben dabei erwischt, im Minutentakt einen Kurs abzufragen, das bringt nichts. Zur Not in der Zeit Nachrichten lesen und sich nach anderen Werten umschauen. Andere Werte. Du hast ja vorher immer wieder gesagt, du hast verschiedene Werte, da wartest du auf Ereignisse. Für mich klingt es ehrlich so, als wäre es eine riesen Watchlist. Ist das wirklich so oder hast du doch eine kleinere Watchlist und gehst dafür eben mit offenen Augen durch die Welt und liest die Nachrichten genau?
Ich habe mittlerweile 51 Aktien und das ist ein Portfolio, was von der Größe noch handelbar ist, aber viel größer sollte es nicht werden und meine Watchlist hält sich in Grenzen. Also ich glaube, ich habe 10 Werte da drauf, die ich mir immer wieder angucke, wo ich mir dann auch die Quartalzahlen anschaue und wo ich dann mir die News durchlese und da warte ich dann einfach auf den passenden Augenblick oder wenn ich jetzt einen Wert verkaufe in meinem Portfolio, was kann ich da als Alternative nehmen? Aber so groß ist die Watchlist nicht.
Okay, dann schauen wir uns mal zum Thema laufende Erträge, weil es gibt ja eigentlich zwei Faktoren, die für viele ja beruhigend wirken können und wo man auch langfristig leichter am Markt beibleibt. Einmal geringe Schwankungen und es fühlt sich einfach gut an, wenn immer wieder mal was Neues an Geld zurückfließt, man einfach dann Erträge hat, seien es jetzt Zinsen oder eben Dividende und da merkt man halt ganz klar, die ist bei dir von Jahr zu Jahr immer wieder schön gestiegen, weil die Aktienquote erhöht wurde, einmal das natürlich auch, aber gerade jetzt hier 21 zu 22 war es ja ein extremer Sprung, ist da irgendwas anderes noch passiert?
Ja, ich habe meinen Goldanteil verkauft und Gold ist auch so ein Teil, das habe ich jetzt über 10 Jahre gehabt. Ich habe natürlich auch noch ein Bankschließfach gehabt, das führt dann auch zu Kosten und die Performance, die hat mich ja unterwältigt, besser kann ich es nicht sagen, vor allen Dingen, wenn du dann eben die Kosten noch hast und das habe ich jetzt im, ich glaube Ende Februar, habe ich Gold zum hohen Preis, also relativ hohen Preis dann auch verkauft und habe das Geld dann über die kommenden Monate, wo die Aktien gefallen sind, dann in den Markt reingegeben und profitiere dann natürlich von den höheren Dividendenerträgen. Das ist das eine. Das zweite natürlich die Dollarkurse, die führen natürlich auch dazu, dass die Dividenden in diesem Jahr deutlich höher waren als im letzten.
Du sagst gerade höhere Dollarkurse, also Währungsschwankung. Wie stark beschäftigst du dich auch mit deiner, bei der Geldanlage, auch mit geopolitischen Themen, sei es jetzt China, sei es USA, sei es Russland. Ist es für dich auch ein Punkt, wo du sagst, oh Gott, da muss man vorsichtig agieren? Oder du sagst, ja, wenn ich jetzt wie ein Kanickel vor der Schlange sitze, kann ich gar nicht agieren. Es gibt viele Ungewissheiten, es gibt viele Themen, die kannst du vielleicht gar nicht berücksichtigen. Also warum sollst du darauf achten? Also was ist da für dich die richtige Angehensweise?
Ja. Also das Thema China, da habe ich auch meine schlechten Erfahrungen mit gemacht. Ich hatte auch chinesische Einzelaktien. Da bin ich mit Gewinnen rausgekommen, zum Glück. Aber ich möchte jetzt keine mehr im Portfolio haben. Einfach auch durch die Geschichte, dass du nicht direkt die Aktien kaufen kannst. Die A-Aktien, das ist für mich schon ein Merkmal, warum ich da nicht investieren möchte. Und du bist halt komplett angewiesen auf das, was da politisch veranstaltet wird. Und das möchte ich nicht haben. Ich habe auch kein China-ETF, aber ich habe meinen Emerging Markets-Anteil, den habe ich schon vor Jahren aus dem Sparplan rausgenommen. Mal gucken. Also eventuell werde ich den jetzt in den nächsten Jahren weiter verstärken, aber ich setze tatsächlich nicht auf Emerging Markets in dem Maße, wie man es eigentlich machen sollte, um diese Riesenstreuung zu haben.
Ja, also gerade, wie du es gerade beschrieben hast, du kaufst dir irgendwelche Mäntel, die ja gar nicht die richtige Aktie darstellen. Aber wenn wirklich jemand in China investiert sind, kleine Info am Rande, mit ETFs, die du angesprochen hast, die ETFs können zum Teil in die Festlandaktien, die richtigen A-Aktien investieren, dass man zumindest nicht an irgendeinem Konstrukt daran beteiligt ist, sondern über den ETF direkt in die Unternehmensaktien selber. Aber ist natürlich ein spannendes Thema, ob man jetzt diese riesen Volkswirtschaft komplett außen vor lässt, weil die für sich genommen ja schon sehr, sehr viel Wachstum bieten könnte, oder ob man sich sagt, naja, das ganze Konstrukt steht auf wackeligen Beinen, wir sehen die Immobilienpreise dort, sind richtig ordentlich unter Druck geraten, die Leute gehen auf die Straßen. Mal schauen, was da daraus wird. Bin ich auch deiner Meinung, ist ein Grund, den man sich anschauen kann und soll, aber man muss deswegen nicht zwangsläufig in diesen Markt reinrennen. Sind für dich Dividendenwachstumswerte ein wichtiger Pfeiler? Also muss die Aktie, du kaufst hundertprozentig auch momentan schon Dividenden zahlen, oder sagst du nur, wenn sie es zusätzlich tun, nice to have, wenn sie vom Geschäftsmodell her noch wachsen und die Gewinne lieber darauf investieren, bin ich auch damit zufrieden.
Also ich habe ja auch Werte im Portfolio, die gar keine Dividende zahlen, ja, Alphabet, Netflix, und auch da bin ich nach wie vor überzeugt, dass es in den kommenden Jahren gut laufen wird. Aber generell habe ich ja 2019, Anfang 2020, habe ich mein Portfolio umgestellt und setze da eben auch auf Unternehmen, die eine hohe Dividendenwachstumsrate haben, aber natürlich auch ein wachsendes Geschäftsmodell. Und ich finde, diese Aktien performen einfach deutlich besser, als wenn du jetzt so diese Dividendenkönigin nimmst mit einer hohen Dividendenrendite, wo die Kurse meistens gar nicht so gut laufen. Und das war für mich eine Grundsatzentscheidung. Und seitdem ich die getroffen habe, läuft es dann halt besser. Und das sind Unternehmen, die hat man jetzt nicht immer so auf dem Radar. Aber beispielsweise auch eine Costco, ja, die zahlen fast gar keine Dividende. Die zahlen alle 2-3 Jahre eine Sonderdividende. Das sind dann auch mal $10. Aber ansonsten liegt es bei 0, irgendwas, weil der Kurs so nach oben gegangen ist. Aber auch solche Werte passen perfekt in mein Portfolio.
Okay, da hat man einen Aufwand, damit es in Portfolio-Performance einzupflegen, und das war's dann damit. Wir nehmen also mit, Dividenden nice to have, und wenn Dividenden, dann nicht unbedingt auf die aktuellen Dividendenrenditen schauen, sondern eher mal gucken, in der Historie haben die Dividenden immer schön gesteigert und hat der Kurs sich auch positiv entwickelt, und nichts, das fest betoniert am Kurs ist und halt immer schön brav Dividenden zahlt, weil die Kombination Dividende, Laufenderträge plus hoffentlich Kursgewinne bringen halt dann am Schluss, am Ende die Performance.
Ja, und die Langfristigkeit, auch hier wieder, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wert nehme wie Fastenal, ja, Fastenal ist ja auch, die stellen so Verschraubungen her. Da gibt's auch diverse Läden in den USA. Und da ist es so, da bin ich auch vor Jahren reingegangen, und mittlerweile habe ich eine Dividendenrendite auf den Einstiegskurs von über 10%. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Das wächst ja dann über die Jahre.
Hast du auch mal nicht nur die Branchen dir angeschaut, sondern auch die Länder, Regionen, wo du investiert bist? Weil bisher habe ich das Gefühl, in deinen 2 Monaten USA, die hast du komplett von der Steuer absetzen können, die Reise, weil du all die Aktiengesellschaften angeschaut hast, da sind viele amerikanische Werte drin. Also ist für dich Amerika ganz klar, ich meine, MSCI sind ja auch stark Amerika gewichtet. Sagst du einfach, dort spielt die Musik, dort sind einfach die Unternehmen, die am weitesten fortgeschritten sind. Auch europäische Unternehmen, die an die Börse gehen wollen, gehen häufig nach USA. Ist es schon einfach ein Schwergewicht bei dir, oder achtest du gar nicht auf das Land, sondern wirklich auf die Aktie, auf die Branche?
Doch, ich achte auch auf die Länder, aber natürlich wie beim MSCI World auch, ja, macht USA 70% aus, ist es bei mir ähnlich. Bei mir ist es sogar noch ein bisschen höher, ich glaube bei 75%. Aber es ist natürlich schwierig. Jetzt Europa, da hat sich die letzten Jahre fast gar nichts entwickelt. Ich habe trotzdem versucht, immer mal so ein bisschen Europa beizumischen. Ich habe jetzt vor 2 Jahren angefangen, mit Japan so ein bisschen beizumischen. Aber USA spielt nach wie vor die Hauptrolle, und das wird die nächsten Jahre auch so bleiben in meinem Portfolio.
Jetzt am Schluss noch ein Appell von dir an all diejenigen, die genau, sage ich mal, ich gehe mal vorher zurück, genau in diesen Zeiten hier eingestiegen sind. Also gerade vielleicht zu Corona-Ausbruch, dann hat man gemerkt, boah, es läuft total gut. Man hat dann 1-2 Jahre richtig schön gemerkt, der Markt funktioniert, der Markt steigt. Also wir haben dann hier 4,2, 2,7 pro Monat gehabt. 2021 war ein tolles Börsenjahr insgesamt, und dann kam dieses Jahr und alles ist rot. Wie würdest du die Leute denn motivieren zu erklären, denkt dran, ihr seid halt langfristig an der Börse und nicht hoffentlich auf einen 2-Tages-Ausflug?
Ja, auch das entwickelt sich natürlich über die Jahre, und es fällt unheimlich schwer, dann auch dabei zu bleiben, wenn auf einmal ein Jahresgehalt dann im Depot weg ist, ja. Und davon kann man sich zum Beispiel auch Tesla kaufen, ja. Aber das sind Momentaufnahmen und langfristig steigt es immer weiter an. Und wichtig ist einfach, dass man gut schlafen kann. Wenn man nicht gut schlafen kann, muss man was ändern, bis man gut schlafen kann. Und dann läuft das ganz automatisch. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Fehler immer schlecht sind. Mir haben sie ganz viel geholfen, auch nochmal über bestimmte Sachen nachzudenken. Und dann hat man am Ende dann auch eine Vermögensbildung, die sich sehen lassen kann. Und ich bin mit meiner absolut zufrieden.
Perfekt, also bleibt dabei und denkt dran, ihr könnt jetzt einfach günstige nachkaufen. Ich weiß, es tut weh und klingt jetzt ironisch, aber wenn man wirklich das Ganze eben auf 10-Jahres-Sicht betrachtet, können vielleicht solche Kurse wie jetzt, hoffentlich nachträglich betrachtet, perfekte Einstiegssignale gewesen sein. Keiner weiß es, ob es im nächsten Jahr noch perfektere Einstiegsmöglichkeiten geben würde. Ist natürlich auch wichtig, lasst euch von keinem sagen, er weiß, wo es lang geht, er weiß, wo man als nächstes das große Geld verdient. Und auch du hast unglaublich viele Podcasts und auch du wirst nirgends sagen, genau da jetzt investieren und da wieder aussteigen. Ich glaube, darum geht es auch bei dir nicht, sondern einfach die Leute sollen dich begleiten auf deinem Weg, sollen von dem lernen, was du gelernt hast. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig und entscheidend. Man liest ja auch immer wieder von irgendwelchen Fachmedien, ja, die ganzen Blogger und die selbsternannten Finanzgurus. Da kommt manchmal so ein bisschen auch Neid auf, und bei vielen Zeitschriften halt doch das Gefühl, heute berichten sie über den neuen Hundefriseursalon und morgen über Finanzthemen, die halt auch recht weit weg dabei sind. Also dementsprechend, ich bin froh, ich wäre froh gewesen, wenn es in meinen jungen Jahren solche Angebote gegeben hätte, hätte ich vielleicht aus ein oder anderen Fehlerchen vermeiden können.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, ich habe ja auch viele Interviews jetzt im Finanzrocker Podcast und auch aus den Interviews habe ich unheimlich viel mitnehmen können. Aus allen Bereichen, also ob das nun Aktien sind, ETFs oder auch Immobilien. Ich habe da eigentlich alle Themen und ich glaube, das macht's am Ende dann auch aus. Ja, also keiner ist perfekt und man lernt immer wieder dazu und ich glaube, das ist auch die Quintessenz.
Das lasse ich jetzt einfach mal kommentarlos als Abschlusssatz stehen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auf den Invest wieder. Euch da draußen viel Erfolg zukünftig im Geld erlegen und bis bald.
Ciao.